Herzlich willkommen bei From Today. In diesem Podcast versuchen wir, den Humanismus und die Sozialpsychologie Erich Fromms für die Gegenwart lebendig zu machen. Wir fragen, wie uns Fromms Denken helfen kann, den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Im Podcast sprechen wir mit Fromm-Experten und Expertinnen sowie mit anderen spannenden, kritisch denkenden Menschen, die Fromms Perspektive auf Mensch und Welt erklären, erweitern und für das 21. Jahrhundert aktualisieren. Unsere Podcast-Reihe beginnt mit einem Gespräch, das Jonathan Keir mit Rainer Funk führte. Rainer Funk ist der logische Anfangspunkt dieser Reihe. Nicht nur, weil er als junger Doktorand Erich Fromm persönlich kennenlernte und später sein Nachlassverwalter wurde, sondern auch, weil er sich in seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen mit Fromms Denken auseinandersetzte, es tradierte und weiterentwickelte. Dies mündete nicht zuletzt in der Gründung des Erich Fromm Study Centers an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin, das Rainer Funk gemeinsam mit Thomas Kühn leitet. Außerdem arbeitet Rainer Funk seit 1979 als praktizierender Psychoanalytiker in freier Praxis. Im Podcastgespräch erkunden wir gemeinsam Fromms Denken, sein humanistisches Menschenbild und seine sozialpsychologische Charaktertheorie und berühren dabei auch immer wieder Aspekte des gesellschaftlichen Lebens unserer Gegenwart. Ganz herzlichen Dank, Rainer, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne, ja.
Bevor wir in deine Biografie einsteigen, möchte ich eine ganz direkte Frage stellen und hoffentlich daraus werden wir ein bisschen verstehen, also warum Erich Fromm heute wie nie zuvor so relevant ist. Und die Frage ein bisschen persönlich wäre, wie würdest du heute als, sage ich mal, 18-Jähriger mit dem ganzen Thema sozialen Medien umgehen?
Gut, das beantwortet sich eigentlich von der Erinnerung her, wie ich als 18-Jähriger zu dem, was damals Zeitgeist üblich war, reagiert habe. Und da habe ich, obwohl ich damals noch überhaupt keine Ahnung von Fromm hatte, habe ich ganz ähnlich reagiert wie Fromm. Das, was alle machen, davon will ich mich abgrenzen dabei. Also statt, dass ich damals die große, was weiß ich, Musikfan für irgendwelche Schlager oder sonst was war, habe ich Béla Bartók gehört oder Kagel gehört, also zeitgenössische Musik gehört. Und ich denke, dass auch der Medienumgang, natürlich ohne Medien kann man nicht mehr heute leben, aber er wäre wahrscheinlich sehr funktional gewesen und nicht das, was es heute mehr und mehr wird, dass die Medien eigentlich ein Teil meiner eigenen Existenz sind, dass ich ohne Medien nicht leben kann. Ich glaube, auch wenn ich heute 18 wäre, könnte es sein, dass ich ein Wochenende lang mit dem Smartphone überhaupt nichts tun würde. Wäre für mich wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Und an der Stelle, glaube ich, wäre Fromm ganz ähnlich gewesen, weil Fromm in einer orthodoxen jüdischen Familie groß wurde, die sich immer vom Mehrheitlichen des damaligen Judentums, das sich assimiliert hat an das liberale Christentum der Jahrhundertwende, eben immer abgegrenzt hat davon, vom Mehrheitlichen. Das eigene kann man nur sozusagen in Abgrenzung vom Mehrheitlichen finden. Das ist eine der Grunderfahrungen, die Fromm selber gemacht hat und die ich selber in meinem Leben ganz ähnlich auch gefunden habe.
Das heißt dann eine Art Schabbat dann von der Technik und von...
Also wenn man den Gedanken des Schabbes oder des Schabbat so fasst, dass das, was sozusagen mein Leben im Alltag sonst bestimmt, dass ich davon Abstand nehme. Also im Christlichen spricht man einfach vom Ruhetag. Auch das sind die Werktage, wo man werktätig ist. Und dann gibt es das Wochenende, gibt es den Sonntag, wo man einen Ruhetag hat. Wenn man das so sieht, dann wäre wahrscheinlich heute die Schabbat-Idee am besten übersetzt einen Tag, an dem man nicht medial verbunden ist, sondern nur noch mit sich zur Ruhe kommt, auf sich selber achten kann, schaut, wer bin ich und was für Ideen, was für Gedanken, was für Initiativen, welche kreativen Impulse kommen, wenn ich nicht verbunden bin, wenn ich kein Tool habe, mit dem ich, also kein elektronisches Tool habe, mit dem ich sozusagen auf mein eigenes ziemlich verzichten kann, weil das Tool alles viel besser macht als ich selbst.
Also die Frage wäre aber dann von Montag bis Freitag oder also in der Arbeitswoche, wie würdest du mit dem Thema Selbstwerbung dann umgehen? Weil es immer mehr erwartet wird, dass man auf LinkedIn das ganze Leben postet und so weiter. Also das ist dann Teil des Jobs fast, egal, nicht nur für Künstler oder für Menschen, die trotzdem Aufmerksamkeit brauchen, sondern auch für die, die ganz normal arbeiten.
Na gut, das ist noch einmal eine andere Frage. Die eine Frage ist, dass man natürlich diese ganzen Möglichkeiten der technischen, der künstlichen Intelligenz oder sagen wir mal des technischen, der technischen Kreativität auch nutzt, das ist ja auch selbstverständlich, dass man das auf der einen Seite tut, aber auf der anderen Seite eben sich sozusagen nicht abhängig macht davon. Also das wäre der entscheidende Gedanke dabei. Also ich würde das sicher, ich sitze jetzt auch 2/3 des Tages sitze ich vor dem PC und bin verbunden und nutze die ganzen technischen Möglichkeiten, um eben das Leben leichter und unkomplizierter zu machen, Kontakte schneller herstellen zu können und so weiter. Also da glaube ich, das ist nicht der Punkt. Ein anderer Punkt ist, was du ansprichst, ist, dass Menschen, die in der Weise vermehrt nicht ihre eigenen kreativen Möglichkeiten, selber zu denken, selber zu fühlen, selber zu fantasieren, nicht mehr in dem Maße nutzen, sondern immer mit Hilfe technischer Kreativität es zu bewerkstelligen, versuchen, dass solche Menschen sich zunehmend dadurch auszeichnen, dass sie ein ganz dünnes Selbstwert erleben und selbst ein ganz dünnes Selbstgefühl haben. Im Englischen sagt man Self-Esteem. Das ist kein Self-Esteem. Und dann muss man kompensatorisch sozusagen sich über die Medien ein Echo schaffen, das mir dann bestätigt, mich anerkennt, so viel Follower, so viel Akzeptanz, so viel Likes und so weiter. Dadurch kann ich mich dann bestätigt fühlen. Aber psychologisch betrachtet heißt das in Wirklichkeit, dass mit diesem Gebrauch der technischen Kreativität mein Selbsterleben und mein Selbstwerterleben immer schwächer wird und immer mehr angewiesen ist auf etwas, was von außen her mich bestätigt dabei. Und das halte ich für das Problematische in der ganzen Geschichte.
Also das heißt, dass Selbstwerbung an sich nicht unbedingt, sage ich mal, böse ist. Fromm selber hat natürlich also Bestseller geschrieben, der hat die damaligen Möglichkeiten, Werbungsmöglichkeiten selber ausgenutzt und er hat ein bestimmtes Renommee gewonnen. Also es ist dann möglich, sozusagen das Spiel zu spielen und in dieser Attention Economy sozusagen tätig zu sein und trotzdem, wenn man darauf achtet, psychisch gesund zu bleiben, oder macht das unbedingt kaputt?
Also da müsste man, was Fromm betrifft, auch noch mal genauer hinschauen, wie das tatsächlich bei Fromm war. Eine der großen Überraschungen war, als ich Ende der 70er Jahre eine Gesamtausgabe in deutscher Sprache für Fromm vorbereitete, war das Problem, dass ich als Laie diese ganze rechte Frage, wo das Copyright für was liegt, nicht machen konnte. Und deshalb eine Agentur, eine literarische Agentur, die Fromm nie wollte, ihn dazu überredet habe, es bleibt nichts anderes übrig, wir müssen hier eine literarische Agentur einspannen, die diese ganze Frage klärt. Und diese literarische Agentur, die hat dann festgestellt, dass zum Beispiel Fromm mit dem Ullstein Verlag einen Vertrag hatte für das Buch Die Kunst des Liebens, also für die deutsche Ausgabe von The Art of Loving. Einen Vertrag hatte, bei dem Fromm an jedem Exemplar, wo festgeschrieben war, pro Exemplar 2 Pfennig, 2 Cent Tandeme für den Autor. Also wo ein bestimmter Geldbetrag festgeschrieben war, statt ein prozentualer Anteil. Tom hatte überhaupt das nicht gemerkt, wusste das nicht. Hat sich zwar gewundert, dass das Buch millionenmal verkauft wird, aber dass bei ihm auf dem Konto kaum irgendwas reinkommt dabei. Das zeigt ein bisschen, dass Fromm selber dafür überhaupt wenig Sensorium hatte. Und die Tatsache, dass Fromm einen solchen Weltbest- und Longseller geschrieben hat, wie die Kunst des Lebens, war ein völliges Zufallsprodukt. Eine Publizistin namens Rotunda Engine in New York hat ihm gesagt, Mensch, er hätte doch so gute Sachen schon über die Liebe des Menschen geschrieben. Es gibt überhaupt kein vernünftiges psychologisches Buch über die Liebe. Das war so tatsächlich, kann man sich gar nicht vorstellen. Anfang der 50er Jahre, ob er nicht einfach mal da ein bisschen was zusammenschreiben würde dazu. Und das hat Fromm getan, vor dem Hintergrund tatsächlich einer ganz neuen Liebeserfahrung, nämlich seiner Liebe, nachdem seine zweite Frau gestorben war, seine Liebe zu Annis. Das hat sicher da mitgewirkt beim Schreiben dabei. Aber Fromm hatte nie einen Bestseller schreiben. Und zwar ein völliges Zufallsprodukt und Nebenprodukt. Fromm arbeitete an einem anderen Buch, an dem Buch The Sane Society in diesen Jahren, das ihm viel wichtiger war. Dass das ein solcher Erfolg wird, hat er nie gewollt, nie geahnt, auch nie irgendetwas dazu getan. Man müsste also umgekehrt fragen, ist der Erfolg dieses Buches, hat der damit zu tun, dass es in der Tat ein fantastischer Titel war, Die Kunst des Liebens, wo viele Leute natürlich auch völlig andere Assoziationen dazu haben, nämlich dass es um irgendwelche sexuelle Positionen geht, die man da noch lernen könnte oder so. Das macht sicher mit dem Erfolg dieses Buches auch aus. Der Titel ist einfach gut. Aber der Hauptpunkt war, es gab bis dahin, wurde das Phänomen Liebe von keinem Psychologen wirklich ernst genommen. Fromm war der Erste, der sich ernsthaft mit dieser Frage beschäftigt hat.
Und zwar für ein großes Publikum und dann also genau. Relativ einfach.
Und es ist noch heute so, also im Moment werden Verträge mit chinesischen Verlagen gemacht, wo es um Hunderttausende von Exemplaren geht.
Okay. Das heißt, dass es keine Strategie gab, wie überhaupt. Zum Beispiel in den letzten Jahren bei Jordan Peterson, der auch sozusagen diese Rolle der Global Public Psychologist, und der hat, ich glaube, ganz bewusst versucht, dann Aufmerksamkeit, der hat eine mediale Strategie dann entwickelt und das war dann sehr erfolgreich. Also bei Fromm, das war eher dann Zufall.
Also es gibt noch ein anderes Beispiel. Das Buch, mit dem Fromm in Deutschland vor allem bekannt wurde, war ja Haben oder Sein, Ende der 70er Jahre. Da hat Fromm zu mir gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum das Buch ein solchen Erfolg wird. Das ist so kompliziert, das ist eine so schwierige Thematik. Habe ich da irgendwas falsch gemacht oder missverstehen die Leute das völlig? Ich kann überhaupt nicht begreifen, warum da 100.000 um 100.000 Auflage gemacht wird bei diesem Buch. Nicht? Also Fromm hatte überhaupt kein Gespür dafür, sich wirklich gut zu verkaufen. Was nicht heißt, dass er doch sehr engagiert war, gerade in politischen Fragen, jetzt um Fragen des Weltfriedens, der atomaren Abrüstung, des Kalten Krieges, des Vietnamkrieges ging. Da nun alles zu tun, in der Öffentlichkeit mit seinen Appellen wirksam zu werden, nicht? Das ist nochmal was anderes. Aber da ging es nicht um ihn, da geht es um bestimmte Ideen. Und das ist der große Unterschied zur Gegenwart. Du hast den Peterson angesprochen, dem geht es ja nur darum, dass ich mich lieben lerne, weil dieses Self-Esteem tatsächlich völlig am Boden liegt bei den meisten Menschen. Und wie kann ich jetzt wieder eine gute Beziehung zu mir bekommen? Das heißt, da ist eine Fixierung auf das Ich und auf das Selbst. Das muss gehegt, muss gepflegt, muss gefördert werden. Ja, keine Kritik, nichts davon darf da bei Peterson sein. Das ist was ein völlig anderes Anliegen, was Fromm als was
ja, Fromm das ist eher ein wollte. Als ein brutales, also ein Rezept für Erfolg in der brutalen Welt, wo wir leben. Ja, das ist der versucht nicht wie Fromm sozusagen die Welt zu ändern oder zu verbessern oder die Strukturen zu ändern. Das ist eher, wie man dann was weiß ich, kapitalistischen Wettbewerb dann sich selbst am besten präsentiert und so wie ich das verstehe, ist dann die Frage, Fromm hat sich ein Leben lang als oder am Ende des seines Lebens als demokratischer Sozialist verstanden. Der war dann politisch aktiv, wie du gesagt hast. Wir leben in seiner Traumwelt noch nicht. Wir sind schon im Jahr 2024, das ist 44 Jahre her, seit seinem Tod. Wie würde er zum Thema demokratischen Sozialismus heute stehen? Also, oder hat, würde er sozusagen noch den Traum haben, dass wir diese Welt realisieren könnten? Oder hätte er vielleicht andere Ideen entwickelt?
Ich glaube, dass es noch um vieles stärker so tun würde. Also man muss ja einfach noch einmal in der Rückschau sehen, Fromm lebte in einer Zeit, zum Zeitpunkt Höhepunkt des Kalten Krieges. Es war nicht daran zu denken, dass dieser bedrohliche Konflikt zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten irgendwann mal gelöst werden könnte. Fromm hat das sehr dafür gesorgt, dass es zu einer Entspannung und Abrüstungspolitik kommt. Aber das, was hier, und Fromm hat selber ein Buch auch darüber geschrieben, über die Unterschiede und die großen Gemeinsamkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Staatskapitalismus der Sowjetunion und der kommunistischen Systeme. Und Fromm hat gegen beide eine fundamentale Kritik gehabt und hat gesucht, was gibt es für eine Alternative, wo es nicht um die Ausbeutung des Menschen und wo es nicht um die Herrschaft eines Systems über den Menschen gibt, und hat das in Formen des kommunitären Sozialismus gefunden, dass der real existierende Sozialismus sich auch Sozialismus nennt, ist das große Unglück gewesen. Und deswegen jetzt noch einmal die Rückschau: nach 1989 gab es kein schlimmeres Wort als der Begriff Sozialismus. Und von dort her darf man das schon gar nicht mehr. Wir haben auch in der Fromm-Gesellschaft dann schließlich uns kaum noch getraut, eine Tagung zum Thema Sozialismus zu machen, weil man sofort in eine Schublade gesteckt wird und jetzt so Putin-Versteher oder sonst irgendwas wäre, wenn man heutzutage noch Sozialismus, obwohl auch Putin überhaupt nichts mit Sozialismus. Aber das ist alles ein solches, ein schematisches Denken, was da stattgefunden hat, wo jede Idee des Sozialismus gleich identifiziert wurde mit diesen grauenhaften autoritären Systemen des real existierenden Sozialismus in den kommunistischen Staaten oder wie es heute noch am extremsten in Nordkorea stattfindet, aber auch eben in der Volksrepublik China ist ein hochautoritäres System weiterhin,
nicht? Johann Fromm war natürlich pioniermäßig unterwegs, was das Thema also autoritärer Charakter umgeht. Er hat das in den 30er Jahren entwickelt, hat dann auch Studien dazu veröffentlicht und gezeigt, wie dieser Sozialcharakter dann zustande gekommen ist in Deutschland und dann ein bisschen auch anderswo. Du hast selber beschrieben, wie man vom autoritären Charakter bis hin zu verschiedenen dann narzisstischen Prägungen in ein Zeitalter gekommen sind, wo es eher um eine Ego-Orientierung geht. Aber gibt es noch, also spürst du noch den autoritären Charakter, wie von Fromm damals in den 30er Jahren definiert? Kommt er zurück oder bleibt er, wie er war? Oder ist das ein Thema der Vergangenheit und hat man mehr mit anderen Themen, wie was du beschrieben hast, also der Kampf mit der Technik und Kampf für die Selbstbestimmung dann?
Also vielleicht zunächst einmal das, was Fromms eigentliches, auch wissenschaftliches Verdienst war, dass er sozusagen solche Grundplausibilitäten, die in einer Gesellschaft gelten, was da als richtig und vernünftig angesehen wird, dass er versucht hat, solche herauszuarbeiten, entsprechend den ganz konkreten ökonomischen, sozialen Lebensverhältnissen, die produzieren, das Fromm hat das einen Sozialcharakter genannt, also eine psychische Strukturbildung, wo die Menschen so denken, fühlen und handeln wollen, wie es zum Funktionieren eines bestimmten Systems erforderlich ist. Und das war in autoritären Zeiten, wo es eben einer hat das Sagen, alle anderen haben sich dem zu unterwerfen und zu gehorchen, war das eben der autoritäre Charakter, der sich aber vor allem dadurch auszeichnet, dass es zu einer ganz großen emotionalen Bindung und Abhängigkeit der Unterwürfigen unter die Autorität, aber auch zu einer emotionalen Abhängigkeit des autoritären Führers von seinen ihm Untergebenen und Gehorsamen kommt. Aber diese emotionale Qualität, wir haben heute wieder sehr viel neue Formen des Autoritarismus, die aber nicht diese Dynamik, emotionale Abhängigkeit voneinander zeigen, sondern da wird versucht, den Menschen wieder was vor den Latz zu knallen. Die reagieren dann mit innerer Abwendung oder mit Arbeitsstörungen oder Erkrankungen oder was immer auch. Also sie lassen sich das nicht gefallen dabei, aber es geht da nie um diese emotionale Abhängigkeit, wie das typisch ist für echte autoritäre Systeme, wie wir sie heute noch. Eine Kulturreporterin in Nordkorea, die habe ich neulich einen Film gesehen, sie hat jeden zweiten Satz angefangen damit, wie unser großer Führer so und so sagt. Und dann die Lobpreisung auf den Führer und dass alles wunderbar gestaltet ist. Das ist Autoritarismus im frommsten Sinne. Davon will heute doch niemand mehr etwas wissen. Wir erziehen ja auch nicht mehr unsere Kinder nach, du hast gefälligst hier zu gehorchen, solange ich hier das Sagen habe. Wir sind überhaupt ganz vorsichtig, irgendwie gegenüber Kindern noch irgendeine Form von Abgrenzung oder gar Gewalt zu zeigen oder unsere Vorherrschaft zum Ausdruck zu bringen. Dabei ist ja alles tabu. Und trotzdem gibt es neue Formen autoritärer oder autoritären Erscheinungen des Autoritären, die ganz anders gestrickt sind. Ich halte aber insgesamt, gerade wenn es jetzt im politischen Bereich bei uns um diese ganze Frage des Rechtsextremismus, des Rechtspopulismus geht, ich halte das psychologische Deutungsmuster, dass hier der Autoritarismus wiederkehrt, halte ich für grundfalsch. Der ist in einzelnen Bereichen da und wir haben vor allem, können wir beobachten, dass in den Ländern und damit auch in den Bereichen Deutschlands, in denen es bis vor kurzer Zeit noch dieses hochautoritäre System des real existierenden Sozialismus gab, wo man ja keine eigene Meinung haben durfte und überall Gesinnungsterror stattgefunden hat und so weiter, da haben wir noch viele Menschen, die so eine autoritäre Neigung haben. Oder dass der Kampf jetzt in Polen zwischen Peace und dem neuen Ministerpräsidenten oder in Orbán, das sind Relikte des Autoritarismus von damals, die da gekämpft werden. Aber alles, was wir in Westeuropa sehen, von Wilders über Le Pen bei uns in Deutschland, Brexit, Johnson und natürlich nicht zu vergessen Donald Trump, das hat mit Autoritarismus so gut wie nichts zu tun. Es geht um die Frage, dass die Menschen in einer Multikulti-Gesellschaft, in einer völlig offenen Gesellschaft, ein großes Problem haben, sich noch gesellschaftlich identisch erleben zu können, noch zu spüren, wozu gehöre ich eigentlich. Und es gibt viele Menschen, die diese Offenheit der Gesellschaft psychisch nicht wirklich verkraften und auch nicht wirklich leben können. Und das sind Menschen, die für alles Rechtspopulistische sehr anfällig sind. Das heißt mit anderen Worten, man sucht sozusagen die eigene Identität, die man als die man nicht mehr spüren kann oder die man nur entwertet, die man nur gering geschätzt erlebt. Man sucht für das eigene Identitätserleben den Anschluss an etwas Großartigem. Das heißt, es ist eigentlich eine narzisstische Dynamik bei der Selbstwertbestimmung und bei der Selbstbestimmung, also beim sozialen Identitätserleben. Und das gibt den ganzen rechtspopulistischen Parteien und rechtsgerichteten Parteien diesen Auftrieb. Die sagen, keine Ausländer, dies und jenes, also die wollen sich abschotten, um unsere eigene nationale Großartigkeit wieder spüren zu können, dass wir wissen, wer wir sind, wenn wir Deutsche sind und so. Das Gleiche gilt in allen möglichen anderen Ländern auch. Das ist eine Logik, die nicht nach Herrschaft und Unterwürfigkeit funktioniert, sondern die immer nach der Frage, die ein Versuch einer Antwort ist auf die Frage, wer bin ich in meiner sozialen Identität als Deutscher, als Belgier, als Holländer, als Finne und so weiter? Wer bin ich da? Und ich möchte über meine nationale Identifizierung dieses soziale Identitätsgefühl erleben können. Noch schlimmer bei den Amerikanern, die sich gar nicht vorstellen können, dass es noch Menschen außerhalb von Amerika gibt, die man ernst nehmen müsste.
Also, aber das ist trotzdem eine antikosmopolitische,
ganz klar,
sag ich mal, Bewegung. Und das ist nicht viel anders als in den 20er, 30er Jahren. Also wenn man denkt an Deutschland, wo es ging um die Kosmopoliten, Juden in erster Linie, die sozusagen als Feind des deutschen Volkes dann präsentiert wurden. Also das kommt ein bisschen, also diese Dynamik kommt zurück. Vielleicht in anderen, unter anderen Umständen und nicht, wie du sagst, dass man diesen autoritären Sozialcharakter im Hintergrund hat, aber trotzdem, also das ist, also anti, also in Europa anti-europäische Strebungen und anti-globalistische oder anti-kosmopolitische dann Strebungen. Fromm war selber relativ, ich meine, der war immer im Dialog, aber diese Idee, wie du es beschrieben hast, die Idee, dass man von fremden Kulturen was lernen kann, das wird alles dann sozusagen marginalisiert und es geht vor allem um die
Sicherung des
Eigenen. Genau, dass die eigene Kultur sozusagen da...
Und zwar in einer idealisierenden Weise. Deswegen würde ich vom Psychologischen her sagen, es ist eine narzisstische Dynamik und keine autoritäre Dynamik in erster Linie am Werk.
Alles klar. Dann, ich würde auch gerne besser verstehen, wie man von einem narzisstischen Sozialcharakter Richtung Ego-Orientierung kommt in den letzten 20, alles was du beschrieben hast, das hat natürlich mit der Technik zu tun und was dann der Unterschied wäre zwischen Narzissmus und Ego-Orientierung, wie du es definierst.
Also zunächst, ich würde die Dynamik andersrum sehen. Ich würde die Dynamik sehen, narzisstische Lösungen sucht der Mensch immer dort, wo sein Selbsterleben und sein Selbstwerterleben brüchig wird oder geschwächt ist. Da gibt es diese Möglichkeit, durch die Idealisierung des Eigenen und der Entwertung von allem, was nicht zum Eigenen zählt, sich zu stabilisieren, in einer pathologischen Weise letztlich zu stabilisieren. Dieses Bedürfnis, ein geschwächtes Selbst auf narzisstische Weise zu stabilisieren, ist aus meiner Perspektive eine Folge von zwei anderen großen Grundströmungen in der Gesellschaft der letzten 100 Jahre, nämlich das, was der Fromm mit dem Begriff der Marketingorientierung gemeint hat, also dass man sozusagen sich selbst nur dadurch Wert erleben kann, dass man erfolgreich ist und sich gut seine Produkte und seine Dienstleistungen, aber auch seine eigene Persönlichkeit gut verkauft, damit man ein Echo vom Markt kriegt und Anerkennung kriegt. Das führt, wenn ich nicht mehr derjenige in erster Linie bin, der ich bin und aus dem schöpfe, was ich aufgrund meiner eigenen Eigentümlichkeiten sein kann, nicht nur Fähigkeiten, sondern auch charakterlichen, menschlichen Eigentümlichkeiten. Wenn das nicht mehr in erster Linie da ist, führt das dazu, dass das Selbsterleben geschwächt wird. Das Selbsterleben braucht sozusagen immer die Anerkennung, dass die braucht ein Echo von außen her, um sich selbst wieder stark und gut zu erleben. Und wenn es dann das Schicksal so will, dass ich krank werde, die Ehe auseinandergeht, der Beruf, das Einkommen verloren geht und so weiter, dann bricht dieses Selbst auch zusammen. Solange ich mir alles Mögliche leisten kann, weil ich mich gut verkaufen kann, weil ich erfolgreich bin, solange ist das System in sich schlüssig und zeigt es auch keine großen Friktionen und ist nicht so krisenanfällig dabei. Sobald aber sozusagen der Erfolg aus irgendeinem Grunde ausbleibt, bricht das System zusammen und dann haben wir die große Selbstwertproblematik bei diesem Marketingorientierten. Und meine Überlegung war, wie hat sich die digitale Revolution, also diese Möglichkeit, dass man Wirklichkeit heute mit Hilfe von Simulationstechnik, von Virtualisierung der Wirklichkeit auch ganz neu anders herstellen kann, wo man Grenzen beseitigen kann, wo man etwas, was uns bisher sozusagen immer eingeschränkt hat, wo das sozusagen alles auf einmal weg ist, wo man sich und das Leben und seine Umgebung völlig neu erfinden kann, notfalls mit Hilfe von Simulationstechniken neu erfinden kann. Wie wirkt sich das dann aus? Das ist auf der einen Seite ja nun digitale Technik, elektronische Medien sind ein so wahnsinniger Segen, das kann man nicht anders sagen. Also man muss ja bloß als Beispiel die Medizin anschauen oder die hochrationalisierte Roboterproduktion in Autofabriken und so weiter. Da kann man, das ist großartig, was da passiert und was da möglich geworden ist. Aber wie das immer so ist, dass eben das, was dann tatsächlich in der Anwendung auf die technischen Möglichkeiten, was da so segensreich ist, diese Möglichkeit, alles neu und anders zu machen, warum soll ich mich nicht auch neu erfinden? So wie der Marketingorientierte sagt, na gut, dann verzichte ich doch einfach auf das, was ich authentisch bin und verkaufe mich so, wie ich erfolgreich sein kann. So sagt eben dieser Sozialcharakter, den ich den Ich-Orientierten im Deutschen, im Englischen Ego-Oriented genannt habe, sagt eben, ich will selbst bestimmen, in welcher Welt ich lebe, mit welchen Menschen ich zu tun habe. Ich will vor allem mich selbst mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Fantasien will ich mich neu erfinden, indem ich einfach diese ganzen kreativen Tools mir zu eigen mache und mit denen umgehe und mehr auf das eigene Denken, auf das eigene Fühlen, auf das eigene Fantasieren verzichte. Und die große Frage ist, ob mit dieser irren Kreativität von Algorithmen und so weiter, ob mit dieser technischen Kreativität nicht unsere menschliche Kreativität doch selber was zu fantasieren, noch selber eine Idee zu haben, vor die Hunde geht. Das ist die entscheidende Frage dabei. Das heißt mit anderen Worten, wenn diese ganzen Segnungen, die möglich geworden sind mit Hilfe digitaler Technik, wenn man versucht, den Menschen in seinen ureigensten denkerischen, gefühlsmäßigen, also kognitiven, emotionalen und imaginativen Kräften ersetzen zu wollen, dann wird dieses Selbsterleben auch immer abhängiger werden vom Gebrauch dieser Tools. Und wenn dieser Gebrauch der Tools nicht möglich ist, wird er kein eigenes Selbstgefühl mehr haben. Und genau an der Stelle findet eine ähnliche Schwächung statt wie bei der Marketingorientierung, die dann vermehrt in eine narzisstische Kompensation führt. Also so herum wird es psychologisch.
Okay, also zurück, also weil wir haben schon gesagt, dass Fromm, oder wenn nicht, sagen wir das jetzt, also Fromm hat diese Marketingmentalität sehr früh diagnostiziert und das geht zurück auf den Anfang der industriellen Revolution, wie ich das verstehe.
Letztlich ja, also in dem Maße, in dem man über die industrielle Revolution Dinge produzieren konnte, unabhängig von dem, was auf dem Markt tatsächlich gebraucht wird, also unabhängig vom Gebrauchswert, hat man dann den ganzen Markt revolutionieren müssen und sagen müssen, es kommt nicht darauf an, was die Menschen brauchen, sondern es kommt darauf an, wie man es verkauft. Und deswegen muss Werbung rein, muss das Marketing rein. Und kommt es darauf an, den Leuten Bedürfnisse, in den Leuten Bedürfnisse danach zu erzeugen. Und nicht darauf sich zu verlassen, dass sie selber das brauchen. Nicht? Sondern man muss es ihnen glauben machen, dass sie es brauchen. Und dann verkauft sich die Mode und dann verkauft sich das alles. Also das ist eine, aber das ist nur möglich oder macht nur Sinn, wenn sich, sagen wir mal, über die industrielle Produktion eine Massenherstellung möglich geworden ist, wo es dann darum geht, wie kriege ich meine Produkte an Mann und Frau.
Ja. Und dann ein Netzwerk, wo man also weltweit verkaufen kann, Millionär werden kann und dass die irgendwann wird dann Werbung wichtiger als Substanz. Man muss nur eine Menge von Kunden überzeugen und dann hat man Erfolg und das führt zu allem, was du schon beschrieben hast, dass man denkt immer also nach Werbung und nach also externem Erfolg, also wie bin ich heute verkauft also oder gekauft worden und das führt zu allem, was du schon beschrieben hast.
Wie viele Klicks, wie viele Likes?
Ja, genau. Aber dann ist die Frage, das ist intensiver als je zuvor und der Druck, Selbstwerbung zu machen, dass wenn man das nicht macht, man kommt nicht mehr in Frage für bestimmte Jobs. Also für Künstler ist das extrem schwierig, weil man muss dann ein Publikum schon da haben, bevor man überhaupt dann Verträge unterschreiben kann und so weiter und so weiter. Kann man weg von dieser Attention Economy? Wie hätte Fromm heute was zum Thema, was Neues zu sagen? Oder wie hätte er dann auf das Phänomen sozialer Medien und Selbstwerbung reagiert? Wie würdest du?
Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Zusammenhang man selber eingebunden ist. Will man ein einfaches Beispiel machen. Wenn ich als Lehrer in einer Schule tätig bin, komme ich nicht umhin, mich mit allen Fragen der Didaktik zu beschäftigen. Das heißt, wie bringe ich meinen Lehrstoff und Lernstoff rüber? Das ist eine Marketingfrage auf Bildungsebene. Da komme ich nicht umhin, weil wenn ich das nicht richtig verkaufen kann, habe ich schon ausgespielt. Das ist die eine Seite der Sache. Also ich werde nie völlig umhin kommen, auch Werbung zu machen, auch mich zu kümmern, wie kann ich das, was ich hier vermitteln soll, wie muss ich es verpacken, wie muss ich es gestalten, wie muss ich es verständlich machen, wie muss ich es kommunizieren, all die Dinge. Ohne das kann man heutzutage nichts machen. Aber das eine ist, dass man nicht völlig daran vorbeigehen kann. Das andere ist aber, wenn man den Versuch macht, zwar solche Verkaufsstrategien mit einzubeziehen und den Versuch macht, sich selbst dennoch treu zu bleiben und von sich auszugehen und sich selbst mit seiner eigenen Lebenspraxis, mit seinem eigenen Lebensentwurf, den nicht zu verleugnen dabei, sondern den auch anderen zuzumuten. So bin ich und ich kann nicht anders. Und wenn man sozusagen auf sich dabei nicht verzichtet, dann entsteht eine andere Art von Glaubwürdigkeit, für die die meisten Menschen heute immer noch empfänglich sind. Das kann man, das gilt vor allem auf emotionaler Ebene. Also um am Beispiel des Lehrers zu bleiben, wenn ein Schüler spüren kann, Mensch, das ist ein Lehrer, der hat wirklich noch eine Fähigkeit, was mitzufühlen, der hat was Empathisches, der merkt, wenn da einer wirklich leidet und ausgeschlossen wird, ausgegrenzt wird, dann spürt man bei dem, das affektiert ihn emotional selber dabei. Das ist etwas, was Schüler und Schülerinnen sehr wohl wahrnehmen. Und das ist das, was dann tatsächlich wirksam ist dabei. Und nicht die tolle Didaktik, die ja die er da zur Anwendung bringt. Also ich glaube, Menschen sind immer noch empfänglich für ja, das, was man früher mal versucht hat, mit dem Begriff der Authentizität zu nennen. Aber das war ja nur eine lange Diskussion mit Glaubwürdigkeit und Authentizität. Und es ging nur noch darum, dass man sich authentisch verkauft und nicht, dass man authentisch ist. Und wenn jemand authentisch ist, dann ist er einfach ein schlechter Verkäufer von sich selbst, ne? Und hat auch keinen Erfolg mehr. Also es gibt nichts, was nicht in die Marketingstrategie eingebaut werden kann. Und trotzdem, wenn ein Mensch sich ein Stück weit selbst treu sein kann, und das heißt, er muss zu sich in seiner ganzen Begrenztheit, seiner ganzen, Emotionalität oder was zu ihm da gehört, wenn er zu dem stehen kann, dann ist er immer noch derjenige, der sich am besten mitteilen kann anderen. Und das glaube ich, also in meiner Generation nimmt man das ja alles so über die Enkelkinder dann noch einmal verstärkt wahr. Und es ist einfach so, dass Menschen dieses Gespür für eine echte emotionale Zuwendung, für eine ehrliche, offene Art des Umgangs miteinander, dass sie da mit der Zeit abstumpfen, ist etwas, was erst im Laufe 4., 5., 6., 7., 8. Lebensjahr dann eintritt, aber am Anfang des Lebens nicht da ist. Also die Menschen werden immer noch so geboren, dass sie dieses aus dem eigenen schöpfen wollen und können, dass sie das auch spüren möchten und selbst lernen möchten. Und erst dann kommen diese ganzen anderen Techniken über sie herein. Von dort her denke ich, es gibt für alle Zeiten einen Weg, noch einmal an die Ursprünge des eigenen zurückzukehren. Du hast vorhin von dem Traum auch, wo es um Sozialismus gegangen ist, ob wir wirklich in einer Zeit leben, wo wir viel Hoffnung haben können, dass die Menschen bald das wirklich entdecken werden, bin ich auch eher skeptisch. Also wenn ich lese, wie Fromm sich in dem Buch Haben oder Sein noch vorgestellt hat, was getan werden müsste, damit Menschen wieder in einer Orientierung am Sein miteinander umgehen und solidarisch sind und so weiter. Und wenn ich jetzt sehe, was 45 Jahre später tatsächlich stattgefunden hat, dann kann man schon ein bisschen die Hoffnung auch verlieren.
Aber also zum Beispiel, also wenn man Richtung Grundeinkommen denkt, könnte sowas sozusagen gegen diese Tendenz, dass Werbung sozusagen das Zentrum des Lebens ist, könnte ein sowas wie ein Grundeinkommen dagegen wirken, dass einzelne Menschen befreit sind vom ganzen Spiel und dass die dann das machen können, was die eigentlich wollen oder dass sie sich selbst realisieren können und dass die nicht immer denken müssen, wie viele Likes habe ich, wie viel Aufmerksamkeit kriege für das, was ich tue.
Also sagen wir mal, das wäre eine Möglichkeit. Der Kerngedanke des Grundeinkommens, also so wie Fromm das benutzt hat, war es eher ein Versuch, eine Übergangssituation zu meistern. Die Menschen aus einer völlig entfremdeten Erwerbssituation herauszuführen wieder, damit sie aus eigenem Antrieb leben können. Und ob sie jetzt diesen eigenen Antrieb in Erwerbsarbeit oder in einer anderen Art selbstbestimmter Arbeit tun, die Möglichkeit soll den Menschen gegeben werden. Einer derjenigen, der da am meisten als sehr erfolgreicher Unternehmer darüber nachgedacht hat, war Götz Werner, ja. von der DM-Drogeriemarktkette, der genau diesen Gedanken: Ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen, dass die ihre Arbeit gern tun und dass sie sich nicht ausgebeutet fühlen, sondern dass sie da auch mitbestimmen können, dass sie ihre eigene Kreativität darin zum Ausdruck bringen. Das hat er sehr weit. Also dieser Gedanke einer selbstbestimmten, sinnvollen Tätigkeit, was das im Einzelnen dann für die Organisation von Arbeit oder eines Unternehmens bedeutet, das hat er sehr weit getrieben. Und aus dem heraus war er auch der größte Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil er sagte, das gibt den Menschen die Möglichkeit, wieder jene Formen von Arbeit, von kreativer Arbeit zu entwickeln, die aus ihrem eigenen Inneren kommt und nicht aus den Zwängen.
Aus wirtschaftlichem Not.
Ja. Aus wirtschaftlicher Not, sich in Erwerbsarbeit begeben zu müssen, die entwürdigend und so weiter ist. Also gut, ich habe das mit Götz Werner nur angeführt, weil tatsächlich jemand, der nun ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, dass der gleichzeitig solche Gedanken auch verfolgt hat und in meiner Wahrnehmung auch auf weiten Strecken umsetzen konnte. Das ist schon auffällig, dass er da sehr viel hinbekommen hat dabei. Also es ist nicht völlig unmöglich, dass sowas auch umgesetzt wird. Oder wir haben jetzt eine starke Bewegung der Gemeinwohlökonomie, die jetzt nochmal auf andere Weise versucht, eben alle Prozesse des Wirtschaftens, der Organisation, der Unternehmensorganisation, Unternehmensmitbestimmung, der Arbeiterführung, der Mitarbeiterführung und so weiter, am Gedanken des Gemeinwohls zu orientieren. Das ist natürlich schwierig, wie man sowas tatsächlich messen kann und so weiter. Da kann man viele Fragen dran knüpfen. Aber insgesamt ist es einfach ein Versuch zu sagen, es geht nicht darum, dass wir in jedem und allem nur uns am Erfolg messen, sondern wir müssen uns an dem messen, was die Zufriedenheit, was das Wohl des Einzelnen und was das Wohl eines Betriebs ist. Und wie man das umsetzen kann, mit welchen Parametern man das erreichen kann, das sind so Gedanken der Gemeinwohlökonomie, wo ich da einen großen Sinn darin sehe. Auch wenn ich nicht daran glaube, dass die Gemeinwohlökonomie unseren heutigen Superkapitalismus wird pressen können. Das glaube ich nicht.
Ich meine, das wäre meine nächste Frage. Also für den Manager, der in einer heutigen Firma, die nicht DM heißt, oder also es gibt Branchen der Wirtschaft, wie zum Beispiel die Bauindustrie, die wir hier neben uns haben, die sind von einem brutalen Wettbewerb dann charakterisiert und man geht davon aus, dass die Welt so ist und solcher Idealismus, also man wird vielleicht nicht lange überleben in einer Führungsposition, aber trotzdem, wie könnte man mit frommschem Ansatz heute in einer multinationalen Firma, also könnte das funktionieren oder braucht das dann strukturelle Reformen, bevor man in diese Richtung gehen könnte?
Also ich denke, dasjenige, was meistens versucht wird, dass man sagt, wir müssen andere Werte setzen. D'accord, andere Werte setzen ist gut. Die Frage ist, werden diese anderen Werte tatsächlich umgesetzt und widersprechen die gesetzten Werte nicht den Konkurrenzzwängen, die sich aus der Wettbewerbswirtschaft ergeben? Und da würde ich auch große Zweifel haben, dass man tatsächlich ganz viel erreichen kann. Dabei, solange wir ein so mörderisches Wettbewerbssystem haben, wie es derzeit auf globalisierter Ebene nun tatsächlich der Fall ist. Also da wäre ich auch eher skeptisch dabei, weil einfach dieses antisolidarische oder entsolidarisierende Moment eines globalen kapitalistischen Wettbewerbs immer noch einmal stärker ist als alle Versuche, da etwas anderes zu organisieren. Von dort her denke ich auch, nur wenn ein Betrieb, ein Großbetrieb, wirklich ganz fundamental andere Formen des Produzierens, der Arbeitsorganisation entwickeln würde und darin erfolgreich bleiben kann im Wettbewerb, aber die Experimente gibt es nicht. Sie gibt es im Moment noch nicht. Die Gemeinwohlökonomie versucht es so peu à peu bis in mittlere Betriebe hinein, gelingt es ganz gut. Aber man muss einfach sagen, diejenigen, die da an den großen Schrauben der Weltwirtschaft drehen. Und es ist ja vor allem die Finanzwirtschaft an der Stelle, die völlig unbändig ist seit den 70er Jahren. Das ist vielleicht das größte Unglück, was der Kapitalismus produziert hat, war die Liberalisierung der Finanzmärkte dabei. Und die kriegt man nicht mehr in den Griff, offensichtlich. Und von dort her denke ich, ich kann mir vorstellen, dass ein Betrieb, der ganz andere humane Werte tatsächlich realisiert in seinen ganzen Organisationsformen, realisiert, dass der wettbewerbsfähig bleibt. Das kann ich mir vorstellen. Und Götz Werner hat das mit seinem Handelsunternehmen auch unter Beweis gestellt dabei. Aber in der Regel können wir in der ganzen Wirtschaftswissenschaft, in den ganzen Managementtheorien, haben wir keine Voraussetzungen dafür, dass da wirklich eine fundamentale Veränderung in absehbarer Zeit erreicht werden könnte.
Ich meine, das heißt, es ist im Kern der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass es man wird dafür bezahlt, also was man leistet und für nichts anders, und es ist kein Familiengefühl oder das, und ich meine, es ist schon interessant, wie junge Menschen sich mit dem eigenen Beruf identifizieren und nicht mit der Firma, wo die heute arbeiten, weil die sind bereit, sozusagen woanders zu gehen. Anders als früher. Früher hätte man gerne für Toyota oder für Bosch sozusagen ein Leben lang gearbeitet, aber sowas gibt es nicht mehr, und aus selbstverständlichen Gründen, würde ich sagen.
Ja, und das hat auch was mit diesem neuen Sozialcharakter zu tun. Also dieses, der alles entgrenzen will, das heißt, alles, was mich begrenzen könnte, das sind natürlich auch alle Formen von Bindung. Also dieser Typ, dieser neue Menschentyp, der da geschaffen wurde, ist eben einer, der bindungslos verbunden sein möchte, aber ja nicht gebunden sein dabei. Weil jede Bindung würde mich begrenzen. Und das sitzt sehr tief drin, meistens nicht jetzt in dem, ich will nicht gebunden sein. Also gut, Michael Nast kann da immer noch einmal große Schau machen mit seinen beziehungsunfähigen Menschen. Das halte er nicht für beziehungsunfähig, diesen Menschen. Der ist beziehungsfähig, aber er ist nicht bindungsfähig. Er will sich nicht binden lassen mehr. Das ist das entscheidende Moment. Bezogen ist er und beziehungsfähig ist er natürlich, aber nicht mit emotionalen Bindungen. Alles, was mich binden könnte, hält mich fest und ist kontraproduktiv zu meiner Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist dasjenige, was den Menschen...
Und das ist dann, man kommt dann weg von der Tradition dann, also dass man sozusagen nicht mehr, also jemand wie Erich, Dinosaurier wie Erich Fromm oder Goethe oder was weiß ich, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ich muss diese Autoritäten der Vergangenheit automatisch respektieren oder ich muss nicht mehr über diese toten Menschen lernen, sondern wichtiger ist dann die Herrschaft über die Technik und dann vor allem dann die Aufmerksamkeit, die ich dann als Ego bekomme in der Landschaft der sozialen Medien. Ja, also ich finde das fürchterlich, und meine Generation steht ein bisschen dazwischen. Also mir ist es ein bisschen peinlich, Selbstwerbung so aktiv zu machen, wie die junge Generation das machen muss. Ich meine, das ist die große Frage, dass heute, wer das nicht macht, einerseits ist es ein Privileg, wer das nicht machen muss, vielleicht weil er schon reich ist, aber wer sozusagen Geld verdienen will, wer ein Haus kaufen will in bestimmten Städten, es geht nicht ohne relativ große Aufmerksamkeit, und man muss daran ständig arbeiten, und das ist wirklich dann Arbeit. Das macht relativ wenig Spaß für die, also Leute, die versuchen, eine eigene Vision zu realisieren und nicht nur Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist dann nur anstrengend einerseits und dann ein bisschen peinlich andererseits, weil wir wurden ein bisschen anders sozialisiert. Und ich spüre auch, also unter der TikTok-Generation, das ist schon dokumentiert, dass viele junge Menschen, die leiden, auch die erfolgreichsten Influencer, die merken, das macht mich nicht satt irgendwie. Und das scheint mir ein krankes System zu sein, aber ja, wie du, ich meine, ich glaube, wir kommen in den nächsten 10, 20 Jahren nicht raus. Die Frage wäre eher in 100 oder 200 Jahren, wenn vielleicht die KI unsere Wirtschaft mehr oder weniger übernommen hat und wenn wir deutlich mehr Wohlstand da im globalen Sinne haben, dann wird sowas wie ein grundloses Einkommen vielleicht auch ausreichend, um dann eine neue Lebensform zu.
Also es ist nicht ganz so, wie wenn es nicht durchaus auch gesellschaftliche Bewegungen gäbe, in denen etwas spürbar wird, dass Menschen sagen, wir müssen noch einmal eine ganz andere Art finden, mit uns selber umzugehen. Uns nicht nur verkaufen oder uns nicht nur über die technische Kreativität selbst bestimmen, sondern zum Beispiel die Bewegung der Achtsamkeit. Auch wenn die jetzt total vermarktet bereits wieder ist, mit allen ekelhaften Erscheinungen, die es da dabei gibt. Aber dass Menschen merken, ich muss Übungen machen, wo ich wieder mich einfach nur konzentriere auf dieses eine, wo ich aufhöre, Multitasking zu machen, wo ich mich mal, neulich hat mir eine Studentengruppe erklärt, naja, wenn wir uns abends in der Kneipe treffen, muss jeder sein Handy in die Mitte legen. Und der Erste, dem es aus Versehen passiert, dass er danach greift, muss die nächste Runde zahlen. Ja, das ist eine gute Erkenntnis. Wir müssen wieder miteinander kommunizieren, lernen. Wir müssen wieder aus unseren eigenen mentalen Fähigkeiten heraus praktizieren und diese üben und diese umsetzen. Also da gibt es ansatzweise durchaus ein Bewusstsein, dass man sich selbst zu verlieren droht mit seinen ureigensten Fähigkeiten, wenn man sie nicht wieder ganz gezielt praktiziert. Das ist das eine. Das andere, wo ich glaube, wir erst sehr, sehr am Anfang sind. Wir müssen lernen, völlig neu lernen, was Leben ist. Und zwar Leben in seiner Unberechenbarkeit und in seiner nur Erlebbarkeit. Und was Dinge sind, die man berechnen kann. Ich habe überhaupt nichts gegen künstliche Intelligenz, solange es um Prozesse geht, die man berechnen kann. Dann ist das nur segensreich, wenn das über Industrieroboter und aufgrund von Algorithmen und so weiter. Ich würde mich auch lieber operieren lassen, in bestimmten Hinsichten zumindest, von einem Operationsroboter, als von dem schon etwas zittrigen Händen des Oberarztes dabei. Also alles das, was man klar berechnen kann, das sollte man auch nutzen mit dieser Technik. Aber wir sollten lernen, dass uns das, was wir den Geist nennen, was wir Kultur nennen, was wir Poesie nennen, was wir Kreativität, menschliche Kreativität nennen, dass das auch, was wir Emotionalität miteinander, dass das nicht berechenbar ist, dass das immer spontan, dass das immer impulsiv sein kann, intuitiv sein kann. All das lässt sich nicht berechnen. Und wir sollten lernen zu unterscheiden, was sich berechnen lässt und was sich nicht berechnen lässt. Und das ist bereits im Bereich der Wissenschaft ein großes Problem, dass man eben alles, was sich nicht wirklich berechnen lässt, dann als nicht wissenschaftlich ansieht. Also bestimmte Dinge, wo es um sehr emotionale Faktoren oder soziale Faktoren, werden einfach nicht einbezogen, wenn es darum geht, was weiß ich, degenerative Entwicklungen im Gehirn zu untersuchen. Da werden diese ganzen psychischen und sozialen, emotionalen Faktoren, Beziehungsfaktoren sträflichst vernachlässigt, weil man immer nur glaubt, man könnte das sozusagen über die rein kognitiven Prozesse im Gehirn, könnte man das zu fassen kriegen. Das sind alles Dinge, wo wir neu lernen müssen, was ist Leben und Lebendiges und was ist ein Ding und kann berechnen.
Insbesondere, wenn viele, sage ich mal, traditionelle Arbeitsweisen wegfallen. Weil ich habe, viele haben Angst, oh Gott, Roboter machen alles, was werden wir tun? Ich meine, was würdest du tun in 200 Jahren, wenn die Roboter die ganze Wirtschaft übernommen haben und wir frei sind, genau wie Marx geschrieben hat, vielleicht Dichtung zu schreiben? Oder also wie würdest du deine Tage dann voll machen.
Naja gut, also auch mit ChatGPT merke ich, dass das Produkte sind, die zwar sehr clever gemacht sind, aber ich selbst würde es vielleicht doch noch mal ganz anders formulieren. Also man würde, auch wenn das algorithmengesteuerte künstliche Intelligenz besser kann, angeblich besser kann, würde ich es trotzdem mit meinen popeligen Fähigkeiten trotzdem versuchen und hätte das Gefühl, das bin ich. Dann sind wir an dem, was wir eingangs besprochen haben. Das Gefühl, wer bin ich? Dieses Gefühl, wer ich bin und diese Wertschätzung von mir ist nur möglich, indem ich mich in meinen mir eigenen kognitiven, emotionalen und intuitiven Fähigkeiten noch in Erfahrung bringen.
Und nicht nur, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man weiß, dass etwas von einem anderen Menschen gemacht wurde. Ich meine zum Beispiel, dass dieses Buch, dass ich ein bisschen Werbung mache dafür für dein Gespräch mit Hamid Lechab. Also es macht den Unterschied, wenn ich weiß, dass du, KI könnte die gleichen Worte generieren natürlich, aber das macht den Unterschied, wenn man weiß, dass das ein Kunstwerk oder egal was von einem Menschen dann gemacht wurde. Und weil, wie du sagst, ja, es geht um, man erlebt dann selber, wenn man dasselbe macht, aber man erlebt auch, dass andere Menschen was gemacht haben und nicht nur künstliche Intelligenz.
Wir machen die Erfahrung ja permanent, den Unterschied zwischen einem leibhaftigen Gespräch mit jemand anderem oder ob wir das online machen. Für mich ist das ein ganz deutlich spürbarer Unterschied. Und ich bin nach einer Stunde Gespräch mit dir, bin ich nur ein Viertel von dem erschöpft, als wenn wir das online gemacht hätten.
Aber hoffentlich, man hofft trotzdem, dass die Zuschauer, die das dann virtuell anschauen werden oder mithören werden, dass die sozusagen die Lebendigkeit, dass es etwas gibt, auch dass wir untereinander was kommunizieren oder transportieren, das auch rübergehen kann, weil ich muss auch manchmal online unterrichten. Und ja, das ist anstrengend, aber man macht das trotzdem, weil man hofft. Und ich glaube, ich bin großer YouTube-Fan und ich kann auch stundenlang Videos anschauen, habe sehr viel gelernt und ich finde das also ein krasses Werkzeug. Aber ich verstehe natürlich voll, was du meinst, das ist schon was anderes, wenn man zusammenkommt. Aber ich hoffe nur, dass es nicht zum Luxus wird, dass solche Bildungsformate dann nur so einem Elite gehören werden. Gut, wir haben noch hoffentlich ein bisschen Zeit, ein paar Themen. Ich wollte fragen, du hast Theologie studiert am Anfang.
Ganz am Anfang, ja. Also ich wollte eigentlich Medizin studieren. Bin aber sehr in einer katholischen Familie groß geworden und es war so die Zeit Anfang der 60er Jahre des Zweiten Vatikanischen Konzils, eines riesigen Aufbruchs in der katholischen Kirche. Da war die Theologie spannend und ich kam dann nach Tübingen und habe dann auch eben die Leute, die damals zumindest die Theologie auch sehr geprägt Küng haben. Küng und Ratzinger als meine Lehrer mitbekommen und so weiter. Das war schon eine tolle Geschichte. Allerdings habe ich dann doch relativ bald gemerkt, dass so die ersten Anfänge waren die Bewegung Lefebvre, die so ultrakonservativ wieder tridentinische Messe einführen wollten und so weiter, dass ich da im falschen Schiff sitze. Und habe dann versucht, da wieder Abschied zu nehmen.
Ich wollte, weil ich habe, es steht alles hier drin, aber ich wollte einen Satz zitieren von dir, weil ich das ganz interessant gefunden habe. Und das hat mit deiner, also nachdem du Erich Fromm zum ersten Mal kennengelernt hast und das kam dann der Vergleich zu deinem Theologiestudium und das war vielleicht ein bisschen trocken und man hat dann versucht, so Theorien von Gut und Böse zu formulieren und dabei Fromm hast du jemanden kennengelernt, der das einfach direkt verkörpert hat, wo man direkt erleben kann. Man brauchte dann keine Theorie dafür oder keine Begründung dafür, warum man sich so verhalten soll. Aber ich zitiere das kurz. Ich war als Theologe in meinem intellektuellen Anspruch nach einer Begründungslogik für ethisches Handeln zutiefst verunsichert von dieser Begegnung mit Fromm. Hier lebte jemand vor, dass man Vernunft und Liebe einfach nur praktizieren muss, um für sich und andere das ethische Verhalten zu begründen. Ich lebe seit 10 Jahren in Deutschland ungefähr und ich merke, dass diese Begründungsmanie noch sehr stark bleibt. Dass man braucht immer eine Theorie dafür, man will alles begründen, bevor man darüber reden kann, und dass man sowas direkt erlebt, das reicht irgendwie nicht. Und das hattest du auch als Student. Du wolltest sozusagen alles begründen, aber in Fromm hast du jemanden gefunden, wo du das Gefühl hast, okay, ich muss es nicht mehr begründen. Hier habe ich ein Vorbild oder ein lebendes Beispiel von dem, wonach ich dann strebe. War das so?
Also, sagen wir mal, es ist in einer Zeit noch gewesen, wo das autoritäre Denken noch sehr nachgeklungen hat. Und zum autoritären Denken gehört schon auch dieser Aspekt, Menschen sind eigentlich nicht fähig, sozusagen aus ihrer eigenen Verantwortung Fähigkeit zu leben, es sei denn, sie orientieren sich an einer Autorität. Hinter dem allem steht so ein Begründungswahn, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Sagen wir mal, das ist so die Denkart gewesen, dass alles begründet werden muss. Das ist natürlich jetzt im wissenschaftlichen Bereich dann schon, sagen wir mal, sehr viel mehr auf Vernunft orientiert. Aber die Frage war natürlich innerhalb der Theologie war schon, braucht es eine transzendente oder doch zumindest transzendentale, also den Menschen und seine Fähigkeiten übersteigende Größe, die das Sittliche garantiert. So, das war die Grundfrage. Und da habe ich einfach einen Menschen gefunden, der hat sich nicht darum gekümmert, was die Orthodoxie ist, was die richtige Lehre, sondern die Orthopraxie ist. Wenn man das Richtige tut, ergibt sich die Verbindlichkeit aus dem richtigen Tun selbst. Und das war für mich schon eindrucksvoll, da einem Menschen zu begegnen, der sich so umfassend auf meine Gedanken eingelassen hat, sich Zeit genommen hat und wo ich dachte, Moment mal, vielleicht ist meine Fragestellung gar nicht mehr die richtige dabei, das herauszufinden. Und das war schon ein bisschen der Anfang des Endes meiner theologischen Karriere auch, dass ich diese, ja, Fromm begründet das ja dann auch humanistisch, also diese Art des Humanismus, dass wenn der Mensch seine in ihm selbst liegenden schöpferischen, liebenden und vernünftigen Kräfte zu einem Optimum entwickelt, dann ergibt sich die ethische Frage von alleine, weil er das Bedürfnis hat, das zu tun, das die Vernunft weiterbringt oder das Vernünftige, und das zu tun, was das Solidarische und Liebende weiterbringt, ist ihm ein inneres Anliegen. Und da braucht es keinen lieben Gott und braucht es auch keinen kategorischen Imperativ oder irgendeinen philosophischen Gedanken, sondern schlicht und einfach eine entsprechende Grunderfahrung, aus der heraus ich so handle. Das hat mich dann zum Psychologen gemacht.
Ja, ich meine, das ist sehr nah natürlich an der konfuzianischen Tradition, wo man denkt, dass es durch Vorbilder, durch dann Kontakt mit Menschen, die das heißt, also auf Chinesisch dann verkörpertes Wissen, das ist was anderes als das begründete Wissen der Wissenschaften. Ja? Man erfährt das direkt auf eigenem Leib und das dann, das reicht irgendwie als
Und das war für mich schon auch, also wenn man als Theologe hat man ja schon eine besondere Sensibilität dafür, wie Menschen, die in der Öffentlichkeit als Vorbild gehandelt werden, ob die nun tatsächlich auch das, was sie schreiben, gerade im Wissenschaftsbereich, ob ihr Leben denn da ähnlich grandios und toll oder überzeugend aussieht. Und da habe ich sehr viele Enttäuschungen erlebt, gerade im Bereich von Kirche und Theologie, und komme dann zu diesem Humanisten Fromm und denke, ich habe noch nie jemanden erlebt, der das lebt, was er schreibt, in einem so hohen Maße, Deckungsgleiches bei Fromm. Das hat mich schon sehr mobilisiert.
Ja, also bevor wir vielleicht jemand denkt, dass wir nur Positives über Fromm reden, also gibt es dann was, wo du denkst, also vielleicht Produkte seiner Zeit Schwächer, die vielleicht man nicht weiß oder die vielleicht wichtig wären zu wissen?
Also nicht Schwächen, die man nicht weiß. Also es gibt keine großen Geheimnisse bei Fromm. Aber Fromm war natürlich in vieler Hinsicht das Kind seiner Zeit. Also wenn man zum Beispiel jetzt heute die ganze Genderfrage, die von Fromm schon sehr sensibel, aber für ihn war, nach klassischem psychoanalytischen Modell waren Homosexuelle doch Menschen, die eine Fehlform der Liebe leben. Und so. Also da, Fromm hat zwar immer argumentiert, das entscheidende Moment ist, was die Gesellschaft mit Menschen macht, die da eine andere sexuelle Empfindung haben, dass das das eigentliche Problem ist, nicht die andere sexuelle Empfindung. Aber er hat trotzdem, also auch gerade in der Kunst des Liebens, kommen Homosexuelle relativ schnell, relativ schlecht weg dabei, weil sie einfach in ihrer Liebesfähigkeit nicht wirklich erkannt werden, dabei als gleichwertig. Nicht? Also würde ich schon sagen, da gibt es solche Zeitgebundenheiten bei Fromm in ganz bestimmten Fragen. Etwas, was nun im Moment sehr kontrovers diskutiert wird, ist so die Frage der Bipolarität des Lebens, wo Fromm absolut davon überzeugt war, dass das Leben bipolar ist, also männlich oder weiblich ist, von der ganzen Biologie her. Und das wird ja nun heute fundamental noch einmal in Frage gestellt. Was unterm Strich dabei herauskommt, wir wissen, dass auch große Nobelpreisträgerinnen ganz ähnlich denken, noch heute wie Fromm, ganz ähnlich denken, was da wirklich dabei herauskommt, wissen wir vielleicht in 20 Jahren mehr. Das, und da, wo Fromm auch, denke ich, Fromm hatte eine ungeheure Fähigkeit, sich auf das Emotionale eines anderen Menschen einzulassen, da denke ich auch, dass er manchmal gerade im therapeutischen Bereich wäre es manchmal besser gewesen. Er hätte mehr Abstand gehalten oder mehr Neutralität gewahrt. Also da kann man sicher auch schwierige Punkte bei Fromm finden. Also dass eben zum Beispiel der eine Schüler von Fromm, Makobi, 8 Jahre lang in Therapie bei Fromm war und sein Mitarbeiter war. Fromm hatte auch mir angeboten, ich könnte bei ihm meine therapeutische Ausbildung machen, meine Lehranalyse machen. Und dann habe ich aber überlegt, nee, will ich nicht. Ich will eine wissenschaftliche Beziehung zu Fromm aufrechterhalten und sie nicht mengen mit dieser schwierigen therapeutischen. Ich finde, das war genau richtig, die Entscheidung von mir, das Angebot abzulehnen dabei. Also da hat er, sagen wir mal, oder wie es andersrum, haben wir heute sehr viel mehr, eine größere Sensibilität, was Abstinenz und was Neutralität betrifft.
Ich wollte kurz zurück zum Thema Begründung und also nachfragen ein bisschen als Ausländer. Es interessiert mich, eine deutsche Meinung zu diesem Thema zu hören. Also Habermas hat natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg so ein philosophisches System entwickelt, Fromm nah in vielerlei Hinsicht, aber in anderen Aspekten gar nicht. Und da ist es für mich sehr prominent, dass er, der hatte dann kein Vertrauen auf, was man Charisma nennen würde. Und dass genau im öffentlichen Diskurs, dass alles sozusagen rational begründet werden musste, bevor man überhaupt weitergehen könnte. Ich glaube, dass dieser Geist der Begründung, das prägt die deutsche Kultur bis heute extrem. Und Fromm hat ein bisschen versucht, was dagegen zu machen oder hat einfach was anderes verkörpert. Ja. Aber sehe ich das dann richtig? Oder?
Also eine meiner Erfahrungen in der ersten Begegnung mit Fromm Anfang der 70er Jahre war nun, dass ich gemerkt habe, das, wofür der Fromm sich bei mir interessiert, sind nicht meine klugen Gedanken, sondern die Fragen, die er gestellt haben, haben immer darauf gezielt, was mich innerlich interessiert. Welche Gefühle in welcher Situation eine Rolle spielen. Ob ich das toll finde oder ganz scheußlich oder eklig oder sonst irgendwas. Das heißt, Fromm hat in erster Linie den Kontakt zu mir aufgenommen über meine, indem er mit den Emotionen, mit meinen Gefühlen in Kontakt und nicht mit meinen Gedanken in Kontakt kommen wollte. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn in der Tat auszeichnet. So hat er auch geschrieben. Also ich habe das ja bei Haben oder Sein dann sehr intensiv miterlebt, wie er ein Kapitel runterschreibt und mir zum Lesen gibt. Und dann komme ich am nächsten Tag wieder zu ihm und sagte, ich hab das Kapitel schon wieder neu geschrieben. Es hat mir einfach so, es war noch nicht stimmig. Es hat noch nicht dem entsprochen, wie ich das innerlich wahrnehme. Und das heißt, gefühlsmäßig wahrnehme. Da war das war noch nicht rund an der Stelle, noch nicht ganz stimmig. Das heißt, Fromm ist eben nicht einer, der Kopfgeburten produziert und kognitiv stark ist und deswegen auch kein großer Philosoph ist, sondern emotional immer stark ist. Und das, was wo er merkt, jetzt wird was stimmig, jetzt kommt was in Übereinstimmung mit dem, wie ich es tatsächlich spüre, erlebe, jetzt ist der Ausdruck dessen, was ich erlebe, kongruent. Und das ist eine andere Art, miteinander umzugehen. Von daher denke ich auch, ist Fromm nicht der typisch Deutsche geblieben, der er vielleicht am Anfang seines Lebens war. Aber ich glaube, dass das im Jüdischen überhaupt anders läuft als in dieser christlich-abendländischen Kultur.
Ja, pietistischen, ja, weil das ist schon so, dass er jüdisch aufgewachsen ist. Ja, das haben wir ein bisschen betont. Er hat natürlich seine Doktorarbeit dann über das jüdische Gesetz geschrieben, 1922. Und man vergisst manchmal, dass er diesen Hintergrund hat. Haben wir noch, gibt es was Wichtiges, das wir nicht besprochen haben, Themen, die dich heute oder in den letzten Tagen, Wochen, Monaten beschäftigen?
Wir haben den großen Bereich der Psychoanalyse, der Abgrenzung von Freud und so weiter, haben wir jetzt hier nicht besprochen, aber muss ja auch nicht sein, was Fromm tatsächlich sehr viel mehr beschäftigt hat, war immer die Frage, warum sich viele Menschen irrational verhalten. Und das hat ihn zu diesem Konzept des sozialen Charakters gebracht, wo Menschen permanent in einem Wettstreit und in einem Konkurrenzkampf miteinander leben, ohne zu merken, dass das etwas so Widernatürliches und auch für den Menschen überhaupt nicht zuträglich ist, wenn diese Komponente des Menschseins so stark gefördert wird, wie es in einer Wettbewerbsgesellschaft der Fall ist. Also diese Irrationalität, auch dessen, was als vernünftig und normal ist, dies herauszuarbeiten, das ist der eigentliche Kerngedanke von Fromm gewesen. Was lässt viele Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln? Das war schon das Thema seiner Dissertation. Und mit Freud, mit der Freudschen Psychoanalyse, wollte er dann herausfinden, was lässt viele Menschen irrational sich verhalten, ohne dass man das auf individuelle Faktoren zurückführen kann, sondern man muss es dann auf die strukturellen Gegebenheiten dieser Gruppe von Menschen, die so ein irrationales Denken, Fühlen und Handeln produzieren, das war der eigentliche Frommsche Gedanke, auch im therapeutischen Bereich. Aber das begründet auch, warum er so politisch aktiv war und sich sozial engagierte und sozialistische Gedanken vertrat. Eben in diesem Sinne, es geht darum, dass wir Menschen eine ganz grundsätzlich andere, menschlichere Art des Miteinanders entwickeln.
Aber heißt das, dass dann die heutige Ich-Orientierung irrational wäre? Oder gibt es dann heute andere, also große Irrationalitäten, die immer mehr herrschen? Also wie ist das?
Klar, ich denke auch, die Ich-Orientierung wird dort wirklich sehr gefährlich, wo es ans Eingemachte geht, nämlich an meine eigene Persönlichkeit geht. Wenn mir Google-Forscher oder die großen Vordenker von Google, wenn die mir glauben machen wollen, dass sie mir in allen menschlichen Problemlagen, Partnerschaft, Depression und so weiter, maßgeschneiderte Lösungen liefern wollen, dann ist das die Ankündigung eines total berechenbaren Menschen. Und da hört es auf, dass wir noch in unserer menschlichen Eigentümlichkeit noch zur Geltung kommen können.